Kunstradio. Radiokunst.
Mich fasziniert die Fülle und man kann sagen Überfülle der Welt, die ja über die Realität hinausgeht. Sie fasziniert mich aber weniger als Denkmodell, als philosophischer Inhalt, als vielmehr als Materialvorrat an Konkretionen und alle diese Konkretionen, das mit den, vor allem mit den Sinnesorganen wahrnehmbare, in der ganzen Verästelung, in den größeren Zusammenhängen wieder, mit Assoziationsmöglichkeiten. Das bewegt mich sehr. Es sind die, im Grunde sind es die einzelnen Eindrücke, die mich bewegen, die aber meistens nicht einzeln daherkommen, sondern gleich im Kontext und die mich eben in ihrer Fülle überfluten.
Andreas Okopenko, der mit fast allen österreichischen Literaturpreisen ausgezeichnete Wiener Schriftsteller, der zu den zurückgezogensten im Lande zählt, obwohl er auf ein umfangreiches und äußerst vielfältiges Oeuvre zurückblicken kann. Seit 1969 hat Okopenko neben vieler Prosa und Lyrik spezifisch für das Radio geschrieben. Eine Reihe von Hörspielen wurde produziert und im ganzen deutschen Sprachraum gesendet. 1989 produzierte das Kunstradio das Hörstück Noch einen Sketch. Und heute, am 7. Mai, können wir Ihnen im Kunstradio eine ganz neue Radiofassung eines Gedichtes von Okopenko vorstellen. Der passende Titel lautet Der 7. Mai. Vorher hören Sie Ausschnitte aus einem langen Gespräch, das Petra Rosa Süß mit Andreas Okopenko geführt hat und in dem Okopenko zunächst auf seine Arbeitsweise einging.
Ich habe auf der einen Seite natürlich einen Grundeinfall und viele Nebeneinfälle und einfaches Material aus Zettelkästen und parallel zum Beginn der konkreten Arbeit an so einem Roman wächst auch das Gerüst und zu jedem Punkt des Gerüstes lege ich dann eben so eine Art Konto an, wo nicht nur draufsteht, an welcher Stelle des Zusammenhanges diese Station steht, sondern auch, was in diesem Abschnitt alles vorkommen soll. Und dort hinein sortiere ich dann alles mögliche Passende aus meinen Zettelkästen, dann spontan Eingefallenes zu dem entsprechenden Kapitel und dann nehme ich mir, ja, dann sammle ich auf verschiedenen Spaziergängen oder anderen Erfassungswegen viel Material und alles das wird auf diesen Konten gespeichert, die dadurch immer mehr und mehr angereichert werden und irgendwann kommt dann der Punkt, an dem ich mir so ein Kontenblatt hervorhole und über dieses Blatt als Partitur sozusagen improvisiere ich. Ich habe das vor mir, ich habe im Blickfeld, was da alles nach Möglichkeit hinein soll und was das Hauptanliegen dieses Abschnittes ist, aber ich habe es vor mir und ich schreibe drauf los, als ob ich keine Vorlage hätte und habe immer nur so den Hintergedanken, dass das und das auch noch hinein soll, was hineingehört. Unwesentliches kann dann fortfallen oder kann für ein anderes Kapitel umgestellt werden und so wächst dann der Roman in dieser Weise.
1970 erschien im Residenzverlag Okopenkos Lexikon einer sentimentalen Reise zum Exporteurtreffen in Druden, später einfach nur Lexikonroman genannt. Als solcher ist er eigentlich ein Work in Progress, das Okopenko und die Rezipienten seines Werkes noch heute beschäftigt und noch eine Zeit lang beschäftigen wird.
Den Lexikonroman habe ich in den Jahren 1968 bis 1970 geschrieben und damals, als er entstanden ist, hat er sich mir ganz anders gezeigt als heute. Heute stehen die formalen Möglichkeiten im Vordergrund. Damals das reine Anliegen einer Reise und ihrem Emotionengehalt gerecht zu werden, wobei ich die Formen sprengen musste, um die Vernetzungen darzustellen. Konkret ging es ja um eine Reise mit der Sehnsucht, an den Zwischenstationen der Reise überall Halt zu machen, dort weiterzuleben und sich weiter in die Möglichkeiten dort zu verzweigen, ohne den Hauptstrang aufzugeben. Und das schien mir damals nur möglich mit einer Zerbrechung der linearen Erzählform, mit dem Übergang zu einem Netz. Dieses Netz wollte ich mit Stichwörtern aufbauen, die ich dann lexikalisch gereiht habe, also alphabetisch und mit Verweispfeilen und so weiter. Und die einzelnen Stichwörter habe ich öfters auch in verschiedenen Varianten hergenommen. Es ging da erstens, wie gesagt, um die Vernetzung, um die Simultaneität, dass während ich dort bin, könnte ich auch dort sein. Es geschehen währenddessen an anderen Orten Dinge. Und nicht nur in der einen Realität geschehen Dinge, sondern auch in allen möglichen denkbaren Realitäten. Also es handelt sich auch um das Möglichkeitenprinzip.
1973 wurde der Lexikonroman in 13 Fortsetzungen im Radio gesendet. Die Hörer konnten anrufen und den Fortgang des Textes durch die Nennung von Stichwörtern beeinflussen. Leider sind die live abgewickelten Folgen des Radio-Lexikon-Romans nicht erhalten. Es gibt nur die Aufzeichnung der zwei letzten Folgen, die offensichtlich ohne Hörerbeteiligung abliefen. Ernst Meister war damals der Sprecher. Hören Sie einen Ausschnitt.
Affirmative Dichtung.
Buh,
rief Peter Hamm aus einer Zuhörerschaft, der ich eine lange lyrische Liebeserklärung an die Welt vorlas. Denn, hatte er am Vortag ex cathedra verkündet, die Zeit für Lyrik ist aus. Poet, get your gun. Schlag das Establishment in die Pfanne. Wenn du einen Wasservogel schön findest, leistest du Kissinger und Nixon Vorschub. Brecht noch hatte milder festgestellt, dass ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist, weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt, und hielt, dass er der Liebe achtlos pflegte und die Natur ohne Geduld sah, noch für einen finster zeitlichen Mangel. Auch das hübsch verpackte sozialkritische Gedicht, fand Hamm, wäre nutzlos geworden. Sobald etwas auf den Regalen im Selbstbedienungsladen steht, ist es von der Repression toleriertes und darum klassenkämpferisch wertloses Konsumgut. Schmachvoll für den Künstler, die Narrenfreiheit zu nützen. Politisch eingreifen kann er heute nur mehr mit Transparent, Hungerstreik, Granate. Übrigens hätte das Gedicht auch seine psychoanalytische Ventilfunktion eingebüßt, denn den Sex kann heute jeder von uns frei und so viel er will direkt verpuffen. Soweit das Buh, eines der vielen Marcuse-Geräusche unserer Tage. Dass die Herrschenden mit und ohne Künstler gleich sicher sitzen, dass sie die idyllische Sonntagslandschaft fördern, um dem Kanonenfutter ein attraktiveres Übungsgelände hinstellen zu können, dass Kultur, Freizeit, Seele, Liebe, Freundschaft als Ventil für die Sehnsüchte begrüßt werden, die sonst den imperialistischen Lockkessel sprengen könnten, ist leider wahr. Dass aber jeder Polier, der seinen Kumpeln ein Bier zahlt, ein Verräter am Klassenkampf ist, denn gut beraten müsste er sie blau prügeln, um darzustellen, wie unmenschlich das vorrevolutionäre Zeitalter ist, dass jede Apo-Studentin, die ihrem Apo-Studenten eine gute Gefährtin ist, liquidiert gehörte, weil sie mit dem Irrlicht einer privaten Gutartigkeit das Finster der öffentlichen Bösartigkeit verunkenntlicht, dass jeder, der Tiere nicht quält, Eltern nicht killt, Freunde nicht anzeigt, Fragende nicht anschreit, Lahme nicht umwirft, ein Unmensch ist, weil er den revolutionswichtigen Hass abdämpft, dass der Zahnarzt, solange die Welt nicht erneuert ist, Eiter einplombieren, der Schuster Stolperschuhe machen, der Lehrer Idioten heranziehen, der Bauer ins Bier brunzen müsste, dass keine kleinste Insel im Meer des Ekels, des Schadens, der Angst, der Gemeinheit übrig bleiben dürfte, dass eine komplette Hölle modelliert werden müsste, um uns wohlgenährte Sklaven endlich mit der Entschlossenheit hungernder Chinesen auf zum letzten Gefecht losrennen zu lassen. Dass eine Welt gebaut werden müsste, vor deren Schrecknissen jeder Flammenwerfer tot, jedes an den Ohren aufgehängt werden, jede lebenslange Gefangenschaft im Verhörkeller zum Zuckerl ersüßen würde, das mache ich nicht mit. Dazu ist mir die seit Kindertagen vorgefundene Welt, auch unter zweifelhaften Kapitänen, zu lieb. Also, trotz Vietnam, trotz Biafra, trotz Tschechoslowakei, trotz Griechenland, Irland, Spanien, trotz atomarer, bakteriologischer, chemischer und diplomatischer Ost-West-Hochrüstung, trotz Terror in der Ionosphäre und am Meeresgrund, trotz Nigger-Lynch, Mafia, Studentenschlachten, trotz Alt- und Neukolonialismus, Ausbeutung, Hunger, Bevölkerungs- und Bildungsexplosion, Spionage, Manipulation, Korruption, trotz all dem, dessen Spiegelung in meinen Hörspielen Albtraum, Sadismus und auch Vernichtungsschlacht gegen die Gleichgültigkeit genannt wird, trotz Bu und einem Arm, der langsam The Gun gegen meinen Revisionistennacken hebt, wieder eine Liebeserklärung an die Welt. Ein ganz mit Frieden vollgestopfter kapitalistischer Chemiekaufmann je fährt an einem hundertprozentig blauen Vorhundstagswerktag unter lauter Feiernden auf einem Schiff, auf dem nicht das geringste Schrecknis passiert. Guckend, essend, Frauen beseufzend zu einem besoffenen Gewinnspannern-Treffen in das idyllische neutralen Städtchen Druden. Sie hörten die letzte Folge des Lexikon-Roman einer sentimentalen Reise zum Exporteurtreffen in Druden von Andreas Okopenko. Sprecher war Ernst Meister. Dass die sentimentale Reise ein Möglichkeitenroman ist, wurde ausgesprochen. Er ist ein Mobile, wie man es von der Decke herabhängen hat, damit es in jedem Luftzittern mitlebt und wechselt. Er ist ein Spiel, das nicht nach einmaligem Gebrauch ausgespielt ist. Erweitern Sie den Roman durch eigene Weiterknüpfung an Reizwörter. Am besten schreiben Sie ein Buch, das dieses in seiner Kleinheit festnagelt.
Heute sehe ich den Lexikon-Roman auch als eine Vorwegnahme des Erzählens, das mit Hilfe des Computers möglich geworden ist. Und darauf hat mich vor allem die Zusammenarbeit mit einem Team gebracht, das von der Elektronik herkommt und das starke Sympathien zu meinem Lexikon-Roman hatte und das gefunden hat. Der Lexikon-Roman nimmt eben gewisse Entwicklungen vorweg, die heute mittels des Computers möglich sind. Und da stellt sich sogar die Frage, ob ich seinerzeit, wenn es damals schon den Personal Computer gegeben hätte und die heutigen Erweiterungen der Computermöglichkeiten mit Hyper, Medium und so weiter, ob ich da den Lexikon-Roman vielleicht lieber am Computer geschrieben hätte. Weil da hätte ich noch mehr können variieren und noch mehr ins Detail gehen und noch mehr die Möglichkeitenstruktur berücksichtigen, die ja, wie gesagt, ein großes Anliegen des Lexikon-Romans war.
Die Vorwegnahme der Möglichkeiten, zum Beispiel von Hypertext, lange bevor diese Technologie entwickelt war, kommt bei Okopenko nicht von ungefähr.
Es kommt vielleicht daher, dass ich eine naturwissenschaftliche Vergangenheit habe. Als Kind war ich schon ein ziemlich guter Mathematiker. Ich sage absichtlich nicht Rechner, sondern Mathematiker. Mit 8 Jahren habe ich für mich das Logarithmieren entdeckt, anhand eines Rechenbüchels, habe mir es ganz allein beigebracht. Und dann ist es immer weitergegangen und so mit 12, 13 hat mich dann die Mathematik zu langweilen begonnen, weil ich schon die Differential- und Integralrechnung intus hatte. Und weiter ist es ja an der Schule nicht gegangen. In der Schule hätte man es natürlich erst so mit 17 oder was gelernt. Und dann bin ich zur Chemie umgesprungen und das war meine große Liebe. Und dieser Liebe bin ich ja dann auch eine Zeit lang treu geblieben, beziehungsweise habe sie versucht zu verwirklichen in einem Chemiestudium. Allerdings habe ich mich dann von der Chemie, wie sie im Universitätsbetrieb dann realisiert wird, scheiden lassen. Und gut, es waren hauptsächlich finanzielle Gründe maßgeblich, weil unsere Familie in großer Not war damals. Aber es ist schon Hand in Hand gegangen mit einer Frustration durch den akademischen Betrieb und gleichzeitig mit einer starken Hinwendung schon zur Schriftstellerei.
Andreas Okopenko ließ sich mit seinem Werk nie irgendwo einordnen, weil es so vielfältig ist, dass es alle Einordnungen sprengt. Diese Breite und Tiefe des Erlebens und Arbeitens ist Gegenstand von theoretischen Überlegungen, die Okopenko unter Verwendung von seit den 50er Jahren gesammeltem Material 1979 in dem Band Vier Aufsätze veröffentlicht hat.
Ich habe in meinem Buch Vier Aufsätze mich auseinandergesetzt mit dem Eindruck und mit dem sogenannten Fluidum. Und da möchte ich eine kurze Stelle vielleicht daraus vorlesen. Eine ganze Landschaft mit ihren Menschen, Häuschen, Fahrzeugen, ihren Perspektiven, Blumen, Nähen, Fernen, ihrem Wetter, Gesprächsfetzen, manifesten Werten und Unwerten, ihrer Tragik, ihrem Humor, Jugend, Alter, Wasser, Wärme, Wind, Einzelbewegungen, immerfort überall, eingebettet in die nächste bis fernste Umgebung, ansaugend Vorgeschichte bis Weltzukunft, sich dazu überlagernd mit meiner eigenen kleinen und großen Geschichte, meinem Appetit, Bekleidungszustand, Gesundheitsgefühl, Arbeitsplan, mit Hoffnungen, Ressentiments, Triebleben. Dieses Eingefügtsein in die Welt und sie beobachten können, alles das kann im gleichzeitigen Erleben und nicht erst in der Erinnerung zauberisch werden. Ein konkretes Beispiel aus einem Text von mir, in dem ich mich mit diesem Fluidum befasse. Sitzen bei schwingenden Kinderwagen auf mittelmäßigen Bänken. Da plötzlich der Ausbruch, der Ausblick. Feldstechernah stand die Kleinstadt vor mir. Es war ein ermüdender Tag, im Gang oder fast schon vorbei. Mit der Gefährtin, die ich erdachte, war ich von einem Installateurladen mit dicker blauer Propangasflasche davor, leicht laufend zu einem Milchladen unterwegs. Wir querten einen Zaun, sahen graues Blech, trudelten in die finstere Halle. Wir konnten alles tun, wie auf einem Spielbrett, alle Häuser erkunden, alle Gebüsche durchlaufen, alle Menschen sprechen, alle Berufe ausüben, in allen Lagen des Menschen sein. Ich habe in diesem Aufsatz Fluidum versucht, auch eine existenzielle und psychologische Darstellung des Fluidums zu bringen. Das Element des Erlebnisses ist der Augenblick. Der Augenblick hat Knotenpunktnatur. Er ist nach allen Seiten hin bezogen, objektiv und subjektiv. Er ist das Hier und Nun, die Besonderung des Seienden, der Situation im Werdenden, der Ort im Gewebe, allverbunden und einzigartig. Der erlebte Augenblick enthält außerdem Reaktionen, Assoziationen, eindrucksunabhängige Gedanken, zum Beispiel über die persönliche Situation, Minderbewusstes, alles mit seinem Gefühlswert, eingebettet ins Lebensgefühl der Gegenwart. Alles das kann auch erinnert werden. Wenn wir die Wahrnehmung erinnern, kommen die Gefühle mit. Sie können auch vor der zu erinnernden Wahrnehmung kommen. Und ein Gefühl lässt uns die ganze Gefühlsnachbarschaft assoziieren. Ein solcher Komplex, gegenwärtig oder erinnert, ist ein Stück Leben, ein Stück Welt mit mir. Jedes solche Stück ist imstande, ein überwältigendes, beglückendes Gefühl der Welteinbezogenheit und des Seinseinverständnisses auszulösen. Das Fluidum. Das Fluidum ist einzigartig und spiegelt subjektiv die Einzigartigkeit des Augenblicks.
Neben der Computerisierung seines Lexikonromans beschäftigt sich Andreas Okopenko zurzeit unter anderem wieder mit seiner Arbeit Noch einen Sketch, die 1989 für das Kunstradio produziert und im Jahr darauf sehr erfolgreich für die Wiener Festwochen auf die Bühne gebracht wurde. Sowohl bei der Rundfunk- wie bei der Bühnenversion von Noch einen Sketch führte übrigens Reinhard Handel Regie. Andreas Okopenko will nun eine Fernsehversion von Noch einen Sketch erarbeiten. Auch der 7. Mai, das Gedicht, dessen Radiofassung wir Ihnen heute vorspielen wollen, ist eine Arbeit, die Andreas Okopenko seit vielen Jahren begleitet.
Der 7. Mai ist aus zwei Stücken zusammengesetzt. Begonnen habe ich das Gedicht im Mai 1958. Dann habe ich es lange Zeit als Fragment ruhen lassen und habe es 1965 wieder aufgenommen und zu Ende geschrieben. Zu dem Gedicht 7. Mai kann ich sagen, dass ich es begonnen habe im Bett, wo ich krank gelegen bin, wo ich mich gelangweilt habe. Und mir gedacht, draußen läuft jetzt die Welt so schön ab, im Frühling und so weiter, was da alles jetzt geschieht. Und damit habe ich dann meine Langeweile durchbrochen und habe mir ausgedacht, was eben da alles rundherum passiert und wie es da zugeht. Und habe mir da so einen Guckkasten gemacht zu meiner eigenen Freude und natürlich dann zur Mitteilung, die Mitfreude erwecken soll.
Und zwar heute, am Abend des 7. Mai, bei Ihnen zu Hause als Radiogedicht. Hören Sie also die Erstsendung der Radiofassung des Gedichtes Der 7. Mai von Andreas Okopenko.
Über die unverrückbaren Ebenen. Wasserwerke, Hochspannungsleitungen mit Vögeln darüber, Kindern darunter, Schießplätze, deren Figuren zu Vogelscheuchen wurden und Wandererzeichen, Zaunwege, auf denen vor 3 Jahren ein interessanter Mensch gegangen. Flussarme, die verwaist sind, seit die Familie des Dr. T. nach Westen gezogen. Eisenbahnschienen, deren Zwischenblüten nicht mehr der 6-Jährige pflücken wird, in Nähe der Thermosflasche seiner Mutter. Fabrikhallen mit starkem Lichteinfall, deren Arbeiterinnen längst ausgewechselt wurden. Aber ist das Surren der Packmaschinen und Ventilatoren weniger unmittelbar geworden? Über die Almhäuser, von deren anderer Luft ein Vertreter lernen möchte, anders zu werden. Aber Mauern und Balken und die Glocken der Kühe bleiben ihm unanwendbar fremd. Über die Mischwälder, deren schwarzbraun und lichtgrüne Wipfel einem schwarz-grün und rostroten Herbst entgegen uhrwerken und der Reisende im Abteil kaut betroffen seine Schokolade. Über die Siedlungen nahe dem großen Fluss, wo die schlanken, glänzenden Krane nicht aufhören, sich zu drehen und pflusternde Baggerhügel in Lehmrot aufwerfen und Schatten einlagern in der Erde. Die Siedlungen, wo einem Mädchen das Waschen hilft, der Sonntagtanz etwas bedeutet. Über die Baracken, wo brütende Dachpappe und ausgegossenes Kernseifenwasser, das jetzt von der Sonne beschienen zwischen Büschen versickert, mit der Zeit ein neues Siebenbürgen werden. Der Mann mit der Pfeife findet heute schon das eine so unwirklich wie das andere. Über Vorgärten alter Zweifamilienhäuser, in denen schwerhörige Damen das Knistern von Seide erinnern und ihre Ziele sinnlos finden gegenüber der reinen Beschaffenheit von Stoff und der Wildnis von Lilienblättern. über Vorstadtfleischerläden, wo heute das Mädchen gern in den kühlen Raum kommt, weil sie hier ihre mehrfache Perlenkette dem Herrn Niemand vorführen kann, dessen dauernder Mannequin sie ist seit ihrer biologischen Reife im vorigen Jahr. Über das Restaurant auf der Höhe, wo der Ingenieur speist, der seinen hässlichen Posten aufgegeben hat und jetzt erster Ingenieur ist, sodass er ein Barfräulein aus dem Zentrum der Stadt neben sich auf dem Sessel aufpflanzen könnte. Aber er zeigt den Schmerz der Einsamkeit lieber ungetarnt, pflegt geckenhaft sein Äußeres und schüttet Ironie über sich, wie ein sublimes Toilettwasser. Über das Weinausflugsgebiet, die Pechgewinnungswälder, das Spital, wo ein Masernkranker mit dickem Himbeersaft seinen Durst löschen muss, wo sein Freund sich zusammenpackt und dann geht er schon die Allee entlang zur Bahnstation mit seinem Koffer, noch etwas schwach auf den Beinen, ganz gefangen vom Frühling. Das Spital, wo die Krankenschwester um 10 Uhr umhergeht mit dem klickenden Wasserglas voll Thermometer. Und in den gelbgrünen jungen Blättern der Büsche singen die Spitalsingvögel und in den Spitalkesseln der Küche kochen die Köchinnen ihre Riesenmahlzeit. Einem, der über den Gang geht, erwacht der 10:30 Appetit auf das Erbsenpüree. Im Laboratorium durchstrahlt die Sonne bunt die Urinsorten und ein sachliches Mädchen vom gelben Blütenfenster ganz abgedeckt singt sich ihr eigenes Wiegenlied. Über die aufgelockerte Marktszene, wo man etwas seitlich von Badgehern mit losen Täschchen in einem Dickicht von Petersilie, Wurzeln und gelben Rüben versinken kann oder auf dem feuchten Boden einer Marktbude sich niederlegen, in Nachbarschaft nur eines Strohbesens und eines Eimers. Über die saubere Bienenzuchtanstalt mit nummerierten Stauden und Bäumen, Kapuzen und Spritzen und da und dort sogar einer wirklichen Biene, die zu einer Blüte fliegt, und einem vereinzelten Arbeiter, der einen Schotterkarren führt mit gleichmäßig nichts erwartendem Schritt. Über den Weinbauernhof, in dem seit Gäste darin verkehren einige Überraschungen stattgefunden haben, die am nächsten Morgen von der mürrischen Hausfrau ausgekehrt werden. Auch der Himmel wurde danach wieder gereinigt, sodass er jetzt offen steht, Entschlüssen, Bindungen an Menschen oder der Langeweile. Auch dem Gebet, der präzisen Klage und meteorologischen Studien. Über die Viadukte, in denen nichts die abendlichen oder nächtlichen Huren verrät, die fluoreszenten Glasschmuck an den Ohren, bis zu einem gewissen Grad die Verwirrung noch mehren. Viel aber gibt es im Augenblick Krautblätter und Kraftfahreröl. Über all dem und den melancholischen Gärtnereien, in denen eine Stunde für immer vergeht. Und die Blumentöpfe sind die einzigen, die das würdigen, die das ausläuten würden, wenn sie Glocken wären, während die Gärtnertochter, wie sie glauben, von nichts eine Ahnung hat. Und über dem Speckauslassen der Fleischer, das über die Gasse bummelt mit Diebstahl anstiftendem Geruch, das die Leute quält, die das nötige Geld nicht haben oder die für heute schon Haferbrei vorgekocht haben oder die einen Gallenanfall erwarten. Während der bratige Duft weiterschwebt, weitergeht ein paar Häuser, den ganzen Vormittag so. Und über dem Farbe anrühren, dem kühlen, rastgewährenden Kalk, erdig, herdig, häuslich, auch klösterlich, burgig, wenn man will. Über all dem und dem Tiergarten, in dem Frettchen sich das gelbe Äußere rosa beißen, in dem Waschbären Wasser schöpfen aus ihrem Fass, über dem mit Kreide eingestaubten Schneider, der ein himmelblaues Kostüm zuschneidet für eine 72-jährige Dame, aber zu seinem Fenster kommen neugierige Vögel herein, während er seinerseits bunte Zwirnenden hinausschmeißt, sodass innen und außen langsam gleich werden. Über all dem und der Schusterwerkstätte, in der der Meister mit der Zeit so unter hunderten Paaren von Schuhen versinkt, dass er immerfort seinen Namen vor sich hermurmeln muss, damit er nicht Schuh unter Schuhen werde. Und über den Feinmechanikermeistern, Vater und Sohn, die bis 14 Uhr mit Flanschköpfen scheppern werden und Lieferwagen in Gedanken und Worten Schweißapparate nachwerfen, sodass sich ein riesiger Autofriedhof bildet um ihre boshafte Schwelle, über die man hinfällt. Ein grau aufgerichtetes Brettchen mit der Aufschrift Hoppla. Um 14 Uhr aber geht es in den Buschenschank. Und über der Bezirksmeisterin im Schnapsen, die ihrem verzweifelten, dicken Buben beibringt, das ist der Bub, das ist nicht die Dame und der König und das Ass. Das musst du lernen, du Ass, aus dir wird nie was. Und ihn mit Brunnenkresse füttert, damit sein Kopf Vitamine kriegt. Und über dem Keramikstudio, in dem Manuela mit der Rosshaarperücke vor dem Brennofen den Entwerfer einer Vase zur Zärtlichkeit nötigt, ihr Mund gibt ihm kalte violette Falten und ihre großen formenden Petrolhände patschen ihn an. Über all dem und dem Polizisten, der einen Hund gefunden hat, welcher eine Sonnenbrille gefunden hat und sie nun im Maul trägt gegenüber dem Speisehaus mit dem Durchblick auf Aquariumgarten und Lawntennis, wo der Rasenmäher eine Amsel geteilt hat und zugleich ein Musterflakönchen Chanel Nummer 5, sodass für belesene Leute eine Eros-Thanatos-Atmosphäre entsteht nach dem Rumpsteak. Über all dem und der Kirche für Neugierige, wo die Trauung abgeblasen wurde, und seitdem schaut jeder auf dem Gang zur Postauto-Endstelle rasch einmal rechts hinüber, als wäre ein neuer Heiliger aufgestellt, der mit den Achselzucken und Buh rufen kann. Über all dem und dem Fotografen, der Feuchtländer noch geraten haben will, die richtigen Linsen zu bauen, noch ein Fogi aus schwarzem Karton besitzt, das von der Kamera hochfliegt, noch schwarze Fingerspitzen hat vom Tauchen in Silbergalerte und seine schwarzen Augenbrauen mit Höllenstein nachschwärzt. Über all dem und dem Messamt, das geschlossen ist, seit das Eichamt misst. Aber das Schild ist noch da. Zehnte Muse, blind, das Urmeter tragend. Rechts und links ein Frosch, das Schild beschirmend. Ein Spalt in dem rostigen Rollladen lädt zum verstohlenen Reinschauen. Nur kommt man nicht hinüber. Der Steg über das stinkende Bächlein ist abgerissen. Und eine bebrillte Sechsjährige in rot-grün karierten Knickerbockers knallt eine leere Tomatenjuiceflasche ans Blech. Über all dem und einem bärtigen Schulbubenpaar, das konjugiert: Ich lenze V, du lenzt V, er lenzt V. Und ich bin Anna, du bist Anna, er ist chronistisch. Und wiehert und sich tritt und ins Bäckerhaus heimläuft, wo die Fanny Hill versteckt ist, eine Fetzenpuppe mit allen Details, unter den handgenähten, stäubenden Säcken, Lustmühle, Roggen 2a. Über dem ehemaligen Spediteur Kajan, Tintenstift Narbig, der bei jeder Windstille in der Likörstube sitzt, auf dem zerritternen Küchensessel und nun einer stattlichen, süchtigen Stenotypistin vom Türkenfeldzug erzählt, indem er viermal vom Pferd fiel und sich zerschlug. Und die Stenotypistin rät: Urin, nichts als starken Urin auf die Wunden. Über all dem liegt, über all das fliegt der Tag, 7. Mai, eines nicht sehr bedeutenden Jahres, eines sich selbst viel bedeutenden Autors, aber eines bedeutenden Jahres vieler anderer und an und für sich. Er wurde ersehnt. Am 26. August, als der Urlaub zu Ende war und Pamela dem Chef weinend die Brille nachtragen musste, Pamela hatte noch die rauchenden Felder der Bahnrückfahrt in Erinnerung und mit Ernst Weiß wegen eines lächerlichen Schuhlöffels auseinandergegangen. Am 2. Februar, als ein verrückter Föhn über die Wienflussbrücke bei Auhof jagte und mir den Knochen eines frühen Frühlings vor die Nase hängte, der beim Zubiss wegschnellen würde. Und wirklich folgte der ganze Winter und ich hatte niemand, der an einem Schneemann interessiert war. Am 1. November, als Karl die Schulfrei hatte, aber auf den faden Friedhof mitzotteln musste, es war sonnig und nasskalt. Die Wege waren vollgeschüttet mit Laub, die Schuhe kalte Umschläge und er bekam Lehren. Mit 12 Jahren muss man schon grüßen. Am Nachmittag aber waren sie alle bei Onkel Gusti eingeladen, der Karli nichts als Lateinisch abprüfte. Und die zwei Cousinen waren im Theater. An einem datumslosen Regentag, da wir trotzdem spazieren gingen, um unsere Unabhängigkeit von dem bisschen Sonne zu zeigen, uns durch die erwarteten Fichten strömte auf den erwarteten Waldgrund der regenverdünnte Harzgeruch. Und uns war es endlos gleichgültig, ob da morgen Pfifferlinge aufstehen würden. Und wir fragten: Was nun? Und eine junge Semperit-Arbeiterin erzählte von schmorender Luft und dem Betriebsunfall ihres Mannes. An einem Feldstecherabend im Juli. Die Optik stand gegen den Sternhimmel und der Knabe wünschte sich, 2 Jahre älter zu sein inmitten der weiblichen Sternnamen. An dem Abend eines Bauernrentners im Juli des nächsten Jahres, der Arm war steif und der Mann wünschte sich, noch einmal jenen Grasflecken sicheln zu können. An meinem Sterbevormittag, im ungelüfteten Bett, mit viel Eau de Cologne und dem Conan Doyle oder Malte Lauritz Brigge. An dem strategischen Tag, als die Steuern sich endlich bezahlt machten und der blendend rosa Himmelsofen anheulte. Für den Augenblick bekamen die schmelzenden Städte hoch oben Silhouetten und Fenster zurück. An dem endgültigen Tag, als die Sonne ihren Platz im HR-Diagramm verließ, sich zum Riesen aufblähend, sodass die Leute auf Proxima Centauri ihr Nachtschauspiel hatten, in Lauben, Betten und Observatorien, am 8. Mai 2213. So wurde er ersehnt von hinten und vorn, der 7. Mai. Und nun ist er da. Und wir können alle seine Schlupfwinkel aufsuchen, noch viele Stunden lang, seine Flugebenen überfliegen, viele Stunden lang. Über die Schmiede in der Kreisstadt, die kaum mehr Arbeit hat und nie einem bittenden Amerikaner die Hufe beschlägt. Auf dem Fensterbrett aber stehen schreiende Blumen und Bierflaschen mit dem Totenkopf, Vorsicht, ätzend. Über die Lehmstraßen, Kalkstraßen, noch 2 Meter drüber ist das Böschungskraut eingemäht. Wir rannten an einem perfekten Sonnentag mit prallblauem Himmel stark lachend in die bissige Hundewiese hinein. Über das windverkollerte Zeitungsblatt mit der lesbaren Schlagzeile Streit um 2 Senatoren, zuletzt braun von einem Kind benutzt. Über das goldrotblaue Pyjama-Paar, flatternd von der Fensterleine eines Bausparkassenhäuschens, dahinter planscht Hausmotorenlärm. Über die versöhnlichen Lichtkegel im Vorraum des Zahnarztes, wo das Kieferkind kein Interesse an Donald Duck hat, leise fällt nebenan Nickel auf dickes Glas. Über die 3 Vormittagsfrauen in Rostrot, Oliv und Grün, die seit 50 Minuten um den Gehsteigrand tänzeln, vor allem erörternd, ob Erika eine verdächtige Krankheit hat. 2 der Einkaufstaschen mit langen Suppengrünbündeln geschwänzt. Über den Tennisplatznachmittag, in dem ein kahler Grieche, von Käse abbeißend, Schritt für Schritt den Kreidewagen zieht, auf Deutsch murmelnd, ein so ein schlechtes Geschäft, nein, sowas, und die einzigen Gäste mit Käskrümeln fütternd. Über das Internat, wo um 14.30 Uhr die Briefstunde begonnen hat und Frau Lucille sagt, Kinder, schreibt nicht nur von der Küche, schreibt auch eure Eindrücke nieder. In Jahren werdet ihr dankbar diese Aufzeichnungen lesen. Bist du unwohl, Jacqueline? Und über den Eissalon, wo eine lilahaarige Dame die Krücke an den benachbarten Teenagersessel klackt und im aufkommenden Nachmittagwind zu den Seglern aufschauend klingenden Baritons ausruft, 3 Eiskaffee für mich, ich habe Krebs, ich will das Leben genießen. Und über den Stein im Fluss mit der beige-roten Sprenkelung, dem es jetzt etwas kühler wird, weil die Sonne nicht hinscheint, und ein eisweißer Sprudel Selterswasser erkühlt ihn noch weiter. Und über die 2 Drogeriemädchen, die vor der Grillstube das Stöckeln verlangsamen und sich ansehen, meinst du, kann man da reingehen? Und sich vor der Scheibe noch zusammen mit Obstblüten spiegeln und seidendünn finden? Oh ja, wir können da reingehen. Und über den Jus-Studenten, der hier Hasplinger Bier trinkt, weil ihm davon immer schlecht wird und er braucht das zur Buße, weil er Minderjährige schreckt und darunter sehr leidet in seinem traurigen Vollbart. Aber längst nicht mehr wagt, zur Beichte zu gehen. Meilengelb steht der Strafkrug mit blauem Email auf dem blau-weißen Tischtuch. Und über unserem Grillvieh und unserem Erlauer Römer liegt und fliegt der 7. Mai und lugt schiefen Hakens noch aus dem Kalender, während wir grillrote Blicke auf rülpsende Drogistinnen werfen und dem Jurisprudenten seine Sünden verzeihen im Rotweinschein, anstimmend, über den Kartoffelkäfern und einer Reinkultur des Trepanon bulbiformum und einer violett gekachelten Badewanne mit patinierten Armaturen und eingebautem Ziehbrunnen, der Henkel trocken in Regenbogenfarben, einem Junglöwenhändler in Nasen- und Ohrlöcher sprüht, zu den Klängen der Nacht auf dem kahlen Berge. Über die Gipsfrequenzen eines neu gegründeten indonesischen Staates, der Fallschirmseide exportiert und Science-Fiction versendet, gratis an alle, die Obstessig trinken und mit Stückkohle heizen, wenn ihnen nach der Benzelektüre zu wasserblau und zu kalt wird.
über die Jungfernfreuden einer Selbstbratepfanne, eines Asbestanzugs bei der Verhütung von Gurkenpreisdemonstrationen, über die Kümmernis eines eingestellten Braunkohlenwerkes, in dem zum letzten Mal die Plebejanka erklang, und von Kometensuchern, die in der Warte von Uppsala rosten, weil sie für die neue Schweifmode nicht durchlässig sind. Über die Beschwerden von Geiselgasteig-Regisseuren, die Rahel Butzi nicht kriegen für die Besetzung der Agnes Bernauerin, und Masochisten, denen das Capsicumpflaster zu schwach ist, zur Auflage auf die selbstgebastelten Wunden. Von Hirsebauern, die nichts verkaufen, weil sie einsilbig sind, die Hirse aber zweisilbig ist. Von Bremsenfleischhauern, die immer zu stark auf die Bremsen hinhauen, als dass sie uns das Bremsenfleisch nahebringen könnten. Über brikolierende Biabälle in einem Duft von erbrochenem Mokka, dem Gelöbnis, du bist genauso schön wie deine Freundin, in Kilokalorien. Dem Holzschuhtanz über abgedichtete Grasplatten, in einem Stadtgarten mit besonderer Erlaubnis der Ortsmonomanen während des Berylliumfeuerwerks, zu Ehren der Zentrumspartei, Kikariki ante Portas. Über frisch abgeschaffte Menaden und frisch angeschaffte Faune, Hörnungsszenen in der Residenzhalle von Stuttgart, Verschacherungen auf Tivoli, Verballhornungen in Sydney, Lotuszerstörungen in Nebraska, Polyphonieversuche in Bayreuth, während Rockefeller da ist, weil er nicht dort ist, während eines beachtlichen Kümmelaufwandes, in der Eiger Nordwand beim Sonnenanblasen und Muskelkraft aus der Zellophantüte essen, während der Promotion zum Doktor der schiefen Geraden und der Habilitation zum Bohr Sommerfeld-Akt-Girl mit St. Pauli-Verbot und Salut für den Linkstrahl, über all das und die schön eingerissenen Stuten und die Zecken, die den Pomologen die unumgängliche Lektion erteilen, all die Blindschleichen in den Lederrücken der Bibliotheken und Diale und Wale in den Wassergläsern und Spüleimern und die Spulwürmer in den Leibeshöhlen der Lieblichen und die Eichenrindenabsude und die unverstöpselten Flaschen, wo draufsteht, ich mag dich Kilimanjaro und Breakfast und schwer ist das Reich bis morgen früh und Viva Rasputin! Über Drogenfresserinnen und Rechtsverdrehern und Linksverbindern und Doggenesserinnen und Kalender und Grillspieß und Leichtbrötchen und Kalender und Masthümpel, Strafkrug, Minderjährigenschreck, Obstblütenhalbseide, Erlauer, Gin Martini, Slivovitz, Steinheger, fliegt und liegt, liegt und lügt, unaustrinkbar. Der 7. Mai.
Sie hörten die Radiofassung des Gedichtes »Der 7. Mai« von Andreas Okopenko. Sprecher und Regisseur war Reinhard Handl, der das Buch »Der Klänge« von Hans Otte verwendete. Technik, Ingenieur Gerhard Wieser. Heute in einer Woche stellen wir Ihnen im Kunstradio mit Arseni Jovanovics Stück Hautnah die erste von drei Arbeiten vor, die zu der Ausstellung Die Beredsamkeit des Leibes gehören, die am Dienstag in der Albertina in Wien eröffnet wird. Bei einer ganz anderen Ausstellung, die noch bis Samstag im Wiener Rathaus zu sehen ist und Kunst und Kultur im ORF dokumentiert, können Sie nostalgisch im Bill Fontanas vor 2 Jahren in der Stopfenreuther Au entstandene Klanglandschaften hineinhören. Außerdem finden Sie dort die Erstpräsentation von 10 T-Shirts, die von Künstlern und Künstlerinnen für das Kunstradio entworfen worden und jeweils nur in einer Auflage von 30 erschienen sind. Merken Sie also bitte vor, Kunst und Kultur im ORF noch bis Samstag im Wiener Rathaus und ab Dienstag in der Albertina die Beredsamkeit des Leibes. Und heute in einer Woche natürlich Kunstradio um 22.15 Uhr im Programm Österreich 1.